Amen, ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Die Türen sind ja eigentlich schon weit aufgestoßen in unseren Herzen und das Tor der Gnade ist aufgegangen. Und wie ich so oft sage, eigentlich könnte ich mir die Predigt jetzt sparen, aber vielleicht verstärkt sie ja noch etwas und setzt auch etwas frei in uns, was vielleicht auch noch mehr Raum haben darf und was einfach noch mehr Energie, mehr Kraft in unserem Leben auslösen oder haben kann. Gerade in dieser Zeit, in der manchmal es ja auch so ein bisschen jedem von uns geht, dass die Kraft vergehen mag und wir uns eher wie im Tal als auf dem Berg empfinden. Wir haben zu Beginn des Jahres entlang der Jahreslosung Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, in der Predigt von Silke über die Barmherzigkeit Gottes gehört. Und am letzten Sonntag haben wir in der Predigt von Toni von der fortlaufenden Erneuerung unserer Sinne, von der Balance unserer Sinne und der Erneuerung unserer Sinne aus der Perspektive Gottes gehört. Du kannst gerne die erste Folie einschalten. Ich möchte heute über die Gnade sprechen und ihr seid jetzt wahrscheinlich alle richtig überrascht, weil die Songs waren ja überhaupt nicht, dass es in diese Richtung gehen könnte oder dass man schon eine Ahnung haben könnte. Aber ich möchte nicht nur über die Gnade sprechen, sondern ich möchte über die überschwängliche Gnade Gottes reden, die nach meinem Verständnis weit über den Schuldenerlass und die Begnadigung hinausgeht. So wie ich die Bibel verstehe, werden wir in vielen Dingen ermutigt, aufgefordert, geradezu tätig zu sein. Ganz sicher auch, und darauf komme ich noch zurück, auch im Kontext der Gnade. Jedoch so, wie wir es in der Jahreslosung hören können, seid barmherzig, so wie auch euer Vater barmherzig ist, werden wir nirgends aufgefordert, seid gnädig, so wie auch euer Vater im Himmel gnädig ist. Die Gnade Gottes ist einzigartig. Sie hat ein Alleinstellungsmerkmal und geht eben weit über das hinaus, was wir in unserem Rechtsverständnis unter Gnade, Gnadengesuch oder Begnadigung verstehen könnten. Wir müssen bei Gott kein Gnadengesuch stellen, sondern wir können das Gnadenangebot von Gott, das Gott uns in Jesus Christus macht, einfach nur annehmen. Vielleicht also braucht es auch dazu eine fortlaufende Erneuerung unserer Sinne zu unserem Verständnis über die Gnade unseres Gottes, unseres Vaters im Himmel, die weit über alles hinausgeht, was vielleicht unserer Prägung entspricht oder auch weit über das hinausgeht, was wir in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft erleben. Eine erste Frage ist, was kommt nach unserem, was kommt nach eurem Verständnis zuerst? Eigentlich doch immer erst die Schuld und dann die Gnade. Oder? Aber schon hier wird deutlich, dass sich göttliche Gnade völlig von dem unterscheidet, was wir in unserem Rechtsverständnis darunter verstehen können. Erst die Gnade und dann Schuld. Und dann wird die Gnade, die schon da ist, wirksam. Kann wirksam werden, wenn wir das Geschenk annehmen. Wissenschaftler setzen nicht auf Hoffnung, sondern sie gehen von Wahrscheinlichkeiten aus. Sie analysieren und berechnen diese und ziehen daraus Schlüsse. Nun, wie wahrscheinlich ist es aus deiner Sicht, dass Gott Gnade über dich walten lässt? Wenn du heute ein Gnadengesuch an Gott stellen würdest, was denkst du, würde er dir antworten? Nach der Formulierung der Rechtswissenschaft ist Gnade die Befugnis, im Einzelfall eine rechtskräftig erkannte Strafe ganz oder teilweise zu erlassen, sie umzuwandeln oder ihre Vollstreckung einfach auszusetzen. Früher hieß es einmal in der Rechtsprechung, dass Richter Gnade vor Recht ergehen lassen sollten. So hieß es jedenfalls damals. Heute ist eine Begnadigung jedoch weitgehend verrechtlicht. Wie über die Frage der Begnadigung zu entscheiden ist, wird in der Gnadenordnung der Bundesländer geregelt. Auch das Ob die Begnadigung ist teilweise geregelt, insbesondere in welchen Fällen eine Begnadigung nicht in Betracht kommt. Das Gnadenverfahren steht deshalb nicht mehr außerhalb des Rechts. Die Gnade geht nicht mehr vor Recht, sondern das Gnadenrecht ist ein eigenes Rechtsgebiet geworden. Wer einen Gnadenantrag bzw. einen Gnadengesuch stellen will, muss sich aber über eines im Klaren sein, so kann man es lesen, die Erfolgsaussichten für einen Gnadenantrag sind sehr gering. Ich empfinde, dass wir als Christenmenschen nicht grundsätzlich an der Gnade Gottes zweifeln. Aber empfinden wir wirklich die Gewissheit über die Dimension der Gnade Gottes? Eine Gnade, die weit über das hinausgeht, einmal im Gericht die Schuld erlassen zu bekommen oder das Strafmaß gesenkt zu bekommen. Sind wir uns wirklich dieser überschwänglichen, vorauseilenden Gnade unseres wunderbaren Gottes bewusst? Selbst Wikipedia gibt folgende theologische Erklärung zum christlichen Verständnis über die Gnade Gottes. Das Wort Gnade ist ein spezifisch christlicher Begriff, der eine Zusammenfassung dessen ist, was Worte wie Heil, Liebe und Freundschaft im Zusammenhang mit dem Erlösungsgeschehen in Jesus Christus beschreiben. Eng verwandte theologische Begriffe sind Heil, Barmherzigkeit, Güte und Gerechtigkeit Gottes. In dem Begriff vereinen sich verschiedene Bedeutungen, denn die hebräischen und griechischen Begriffe können mit den deutschen Worten Gefälligkeit, Gnade, Geschenk und Gabe übersetzt werden, aber auch mit Wohlwollen oder Gunst. Gunst, die Menschen gratis entgegengebracht bekommen. Da ist für dieses Verhalten keine Verpflichtung. Der Gnadenerweis Gottes per se ist ein unverdientes Gnadengeschenk. Im Christentum ist Gnade eine der Grundeigenschaften Gottes, die bedingungslose Gnade, die Gott dem Gläubigen bzw. der gesamten Menschheit zuwendet, bildet den Kern der christlichen Botschaft. Als Zentralbegriff der christlich-biblischen Gotteserkenntnis beschreibt Gnade ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und Menschen, zwischen Gott und uns, zwischen dem Vater und dir. Vielleicht einmal die nächste Folie. Jakobus, der Bruder Jesu, schreibt im Neuen Testament: Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleich einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde von Gott etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Gelesen aus Jakobus 1, 5 bis 8 in der neuen Genfer Übersetzung. Lasst uns also jedweden Zweifel überwinden, damit diese Haltung des völligen Vertrauens in Gottes Zusagen unser Denken und unser Wesen einnehmen. Lasst euch daher auch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Worauf es ankommt, ist, innerlich stark zu werden, aber das geschieht durch Gottes Gnade. Und nicht, wie jene Lehren es behaupten, durch das Befolgen von Speisegeboten. Sich an Vorschriften dieser Art zu halten, hat noch nie jemandem Ziel näher gebracht. Dies können wir im Brief an die Hebräer lesen, im Hebräer 13, Vers 9. Was also ist nun Gnade für uns? Ich möchte mit euch schrittweise durch einige Stellen im Neuen Testament gehen, damit wir schauen, was uns die Bibel über die Gnade Gottes sagen möchte. Ich möchte zunächst einmal mit der Frage beginnen, ob sich unsere Hoffnung darauf fokussiert, dass wir im Gnadengericht unsere Schuld erlassen bekommen und deshalb in Ewigkeit im Paradies leben werden. In der Theologie des Islam, so wie ich es verstehe, wird Gnade als ein verdientes Geschenk von Allah, dem Allmächtigen, gesehen. Es bleibt eher eine unbestimmte Hoffnung auf den Lohn, weil Gott gnädig ist und gerne lohnt. Es bleibt die Ungewissheit aber über die Gnade und ewige Errettung. Gnade steht hier in einer quasi unbegeklärten Beziehung zu Allahs Gerechtigkeit. Unsere Überzeugung ist jedoch, dass wir durch unseren Glauben an den Sohn Gottes, Jesus Christus, ohne Verdienst an der Gnade Gottes teilhaben, wir mit Jesus Christus die Gewissheit der Gnade ohne Vorleistung haben. Warum? Weil es eine uns vorauseilende Vergebung unserer Sünden gibt, wenn wir uns zu Jesus Christus als den Sohn Gottes bekennen. Vielleicht jetzt die nächste Folie hier. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Gnade zu uns gekommen? Also sie erwartet uns nicht erst in Ewigkeit, sondern sie ist jetzt schon da? Was bedeutet das nun für uns, fragt Paulus die Römer. Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Gnade in seiner ganzen Größe zu zeigen? So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen, schreibt Paulus an die Epheser im Epheserbrief 2, Vers 7. Gott also will uns seine Gnade in seiner ganzen Größe zeigen. Und seine Gnade ist zu uns gekommen. Spannend. Was könnte dies für uns bedeuten? Lasst uns einmal diesen Gedanken im Blick behalten und weitergehen. Vielleicht die nächste Folie. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir es verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn schon von allen Zeiten war Gottes Plan, uns in seinen Sohn Jesus Christus wollte, denn schon vor allen Zeiten war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Im Übrigen, kleiner Einschub, wer die Losung heute gelesen hat, der wird einen ähnlichen Text gefunden haben, der uns auch heute an diesem Tag auf die Gnade Gottes, die er uns als Geschenk machen möchte, hinweist. Hier also treffen sich wieder die Begriffe Rettung, Berufen, ganz zu ihm zu gehören. Kein Verdienst, sondern Gnade aus dem freien Entschluss Gottes, aus dem freien Entschluss des Vaters. Sein Plan, uns mit Jesus Christus, seiner erbarmenden Liebe zu schenken. Ist das nicht großartig, ist das nicht viel mehr als Schuldenerlass und Begnadigung? Entfaltet sich da nicht ein viel größeres Bild vor unseren Augen? Eine Schönheit, eine Herrlichkeit, eine Dimension, die weit über das Menschliche hinausgeht. Alles, was ich bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen Apostel eingesetzt, aber was ich erreicht habe, war nicht meine eigene Leistung, sondern Gott selbst hat das alles in seiner Gnade bewirkt, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Und in den uns vertrauten Worten, die wir auch in dem einen Song heute gehört haben, schreibt Paulus in dem 2. Brief an die Korinther, als sie ihn offensichtlich angriffen und seine Unzulänglichkeiten vorhalten: Und er, Gott, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi in mir wohnt. Ich habe dies aus der Luther-Übersetzung zitiert und in der neuen Genfer Übersetzung klingt das dann so. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil denn die Kraft von Christus in mir wohnt. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Also nicht, es genügt im Sinne von, gib dich zufrieden und nimm demütig an, was du bekommst, aber erwarte nicht zu viel. Nein, die Gnade Gottes ist alles, was wir brauchen. Sie ist so großartig, dass wir nicht mehr als das brauchen, weil alles in dieser Gnade enthalten ist. Und so schreibt Paulus an Titus, denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allem selbstsüchtigen Wünschen trennen. Stattdessen besonnen und rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt. Dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Er hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, das ihm alleine gehört. Wir sind rein von Sünde und bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Aha, Gottes Gnade ist sichtbar geworden. Jesus wird einmal in Herrlichkeit wiederkommen, aber Gottes Gnade ist jetzt sichtbar geworden. Klar glauben wir, dass Jesus in Herrlichkeit wiederkommt. Ja, wir gehen davon aus, dass die Gnade dann noch in einer Herrlichkeit für uns sichtbar wird, die wir vielleicht heute schon gar nicht zu erkennen bereit oder in der Lage sind. Und ja, wir glauben, dass wir von dieser Schuld befreit sind, vorauseilend und nicht erst in einem Gerichtstermin. Und auf dieser Grundlage steht dort, dieser Grundlage unserer Gewissheit steht dort, wir sind bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Und Jesus selbst sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchdrungen. Das ist in der Luther-Übersetzung, wenn man dann in der neuen Genfer-Übersetzung nachliest, dann heißt das, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins ewige Leben getan. Wenn wir also festhalten, Gott will uns seine Gnade in seiner ganzen Größe zeigen. Und er ist in seiner Gnade zu uns gekommen. Er ist schon da mit seiner Gnade. Ist sichtbar geworden, bereits jetzt. Und wir kommen nicht ins Gericht, sondern wir sind von unserer Schuld befreit, wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen. Und wir sind von ganzem Herzen bereit, Gutes zu tun. Bist du bereit, dem zuzustimmen? Und wie kann dies nun geschehen? Was bedeutet das konkret in unserem Leben? Von Stephanus steht in der Apostelgeschichte: Stephanus vollbrachte öffentlich durch Gottes Gnade und Kraft große Zeichen und Wunder. Könnte das vielleicht auch für uns zutreffen? Ist dir das zu groß? Ist dir das zu anmaßend? Nachdem wir uns nun mit den grundsätzlichen Fragen der Gnade befasst haben, möchte ich noch mal einen Schritt tiefer gehen. Einen Schritt tiefer in der Dimension der Gnade Gottes, die eben nicht nur Schuldvergebung und Rettung ist. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß, schreibt Paulus an die Epheser. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr errettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Ich wiederhole nochmal. Zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit, also von jetzt, bis in alle Ewigkeit, will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal steht dort: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas sich groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott ist gnädig, umfassend, vorauseilend, ganzheitlich, herrlich. Und seine Gnade geschieht im Hier und Jetzt und beginnt nicht erst in Ewigkeit. Wir sehen seine Herrlichkeit schon jetzt. Es ist das, was wir Ewigkeit schon jetzt und noch nicht ganz nennen. Und ich habe so beim Denken über diese Predigt in der Vorbereitungsphase und auch gestern, als ich sie geschrieben habe, ist mir so bewusst geworden, welchen Schatz wir haben. Vinyard hat nicht diese Erkenntnis für sich selbst gepachtet, aber trotzdem steht sie im Zentrum unseres Denkens, unserer Überzeugungen, dass Ewigkeit schon jetzt und nicht ganz, wenn auch noch nicht ganz ist. Dass das, was wir uns in Ewigkeit erwartet, eine Herrlichkeit dessen schon heute ist. Dass da, wo wir sind, Ewigkeit, Reich Gottes, das ewig ist, sein kann. Was für ein Schatz ist das? Wir sehen seine Herrlichkeit schon jetzt. Kein Gerichtstermin, wenn wir uns zu Jesus Christus als Sohn Gottes bekennen. Und weil wir das erleben, leben wir es auch. Barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Vergeben, wie Gott uns vergibt, so wie wir es im Gebet auch sagen. Gnade jedoch ist eine Sache Gottes. Wir sind weder Richter noch Gönner. Und manchmal denke ich, wie gut, dass wir nicht Richter sein brauchen. Aber manchmal denke ich auch, wie gut, wenn wir wirklich nicht Gönner sind. Im Sinne einer gnädigen Haltung, sondern wir sollten barmherzig sein. Im Zweifel gilt die Barmherzigkeit. Wir sind auf die Vergebung und auf die Barmherzigkeit Gottes in seiner großen Güte angewiesen. Und ich hoffe, dass ich euch ein Bild, dass ich euch ein wenig ein Bild dieser überschwänglichen Gnade Gottes aufziehen durfte. Und es wie ein Glanz in dieser Zeit, die uns einnehmen und vielleicht auch manchmal herunterziehen möchte, aufstrahlt vor uns. Gottes Gnade wird im Alten Testament häufig genannt. Im Neuen Testament wird sie 157 Mal genannt. Gottes Gnade im Hier und Jetzt. Sie gibt uns übernatürlichen Frieden. Sie befähigt uns, in der Bedrängnis zu bestehen und durchzuhalten. Sie erneuert unsere Sinne und macht uns zu einem anderen Wesen. Nicht aus uns, sondern durch Christus in uns. Sie gibt uns das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Wie viel ist es wert, auch wenn du an deine Lieben denkst, wie wesentlich es ist, ist es doch, wenn wir Nähe spüren. Gabi hat eingangs gesagt, wenn wir uns mal wieder in den Arm nehmen dürften, wäre es schön. In diesen Zeiten, in diesen Corona-Zeiten geht uns da etwas abhanden, was ein ursächlicher Reflex in uns, Nähe zu haben zu wollen, Zugehörigkeit, Gemeinschaft. Und Gott schenkt uns diese Nähe zu sich selbst. Unsere Kinder sind nach Äthiopien gegangen, sie sind zurückgekommen und wir waren überzeugt von dem, was sie in Äthiopien vorhatten und was Gottes Plan war. Und wir haben das mitgetragen. Aber jetzt sind sie hier bei uns. Und natürlich geht unser Herz über, diese Nähe spüren zu können. Und diese Nähe, die dürfen wir auch zum himmlischen Vater haben und noch viel intensiver und noch viel, viel, ja, bedeutsamer. Sie macht uns bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Was wird es sein, was du als nächstes Gutes tun wirst? Wenn du gleich das Lied hören wirst, das eingespielt wird, frage dich doch einmal vor dem Thron Gottes, so in diesem Gedanken der Schönheit Gottes vor seinem Thron, wo sein ganzer Glanz und seine Herrlichkeit auf uns, auf dich herabscheint, wo du eingenommen wirst von diesem Glanz, von dieser Schönheit. Frage dich doch gleich einmal vor diesem Thron, was er dir sagen möchte, was du tun kannst, auch in diesen Zeiten. Und dann tu es einfach. Ich bin sicher, es wird nicht nur anderen, sondern es wird auch dir gut tun. Nichts wird uns von seiner Liebe scheiden. Nichts wird uns die Hoffnung und die Gewissheit über seine Gnade rauben. Ich wünsche euch erleuchtete Herzen, dass die Freude über unser Vorrecht und die erfahrbare, überschwängliche Gnade Gottes, ja, dass der Glanz, der euch von Jesus Christus entgegenkommt, nicht nur euch selbst Licht in dieser Zeit ist, sondern auch andere, wo und wie auch immer ihr ihnen in diesen Zeiten begegnen mögt, Ermutigung und Segen ist. Wer, wenn nicht wir, die wir Jesus Christus nachfolgen und ihn leben, sollten nicht Hoffnungsträger in dieser Zeit sein? Lasst uns also jetzt mutig vor den Thron Gottes treten und dies mit dem Lied, das jetzt eingespielt wird, zum Ausdruck bringen. Ich fände es gut, wenn wir als Ausdruck unserer Wertschätzung vor diesem Gnadenthron Gottes aufstehen können, soweit euch das möglich ist. Amen.